zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Ja, vielen Dank zunächst einmal für diese großartige Musik, die in ihrer Ambivalenz, Komplexität und Wucht, sage ich mal, tatsächlich ganz gut den Ton trifft, der über dem heutigen Abend und unseren nicht ganz einfachen Zeiten liegt. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe rotarische Freundinnen und Freunde, auch von meiner Seite noch einmal herzlich willkommen hier in der Katholischen Akademie in Bayern. Es ist für unser Haus eine große Ehre und Freude, dass die Münchner Clubs ihre gemeinsame Benefizveranstaltung PACMAS hier bei uns abhalten. Ja, Orientierung in unruhigen Zeiten wollen wir heute Abend finden und das ist bitter nötig, denn es ist viel los in dieser Welt. Roland hat es schon anklingen lassen, von der Rückkehr des Krieges als Mittel der Politik, Ukraine, Venezuela, demnächst Taiwan, über das jämmerliche Versagen bei der globalen Sicherung unserer natürlichen Lebensgrundlagen bis hin zur Auflösung jener regelbasierten Ordnungen, die sich die Staaten der Erde in den letzten 80 Jahren eigentlich einmal gegeben hatten. Und auch bei uns im eigenen Land stehen wir vor immensen Herausforderungen und zugleich in 5 Landtagswahlen vor dem Risiko, dass Kräfte erstarken, vielleicht sogar ans Ruder kommen, die unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung in Frage stellen, vermutlich, wenn wir sie lassen, auch zerstören würden. Immerhin rund ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland wählt solche Parteien, in manchen Bundesländern auch ein Drittel oder mehr. Und das ist eben nicht mehr nur eine Mehrheit für oder gegen diese oder jene politische Position, sondern das geht gegen das System an sich und gegen unseren gesellschaftlichen Grundkonsens als Ganzen. Wo finden wir Orientierung in unruhigen Zeiten? Das heißt also heute auch, wie können wir noch gemeinsam Orientierung finden? Wie finden wir zu unserem Zusammenhalt zurück? Wie lässt sich Verbindendes, auch Verbindliches, in einer freiheitlichen Gesellschaft begründen? Um uns diesen Fragen anzunähern und dabei auch durchaus mal ein bisschen ins Grundsätzliche zu gehen, haben wir heute Abend großartige Gäste auf dem Podium, deren prominente Namen Ihnen allen vertraut sein dürften. Und diese Menschen bringen ganz unterschiedliche Fachperspektiven zusammen, die sich vielleicht im Laufe der nächsten knappen Stunde zu einem Gesamtbild ergänzen könnten. Ich begrüße als erstes Frau Professor Dr. Alena Büchs, Medizinethikerin an der TU München und bundesweit berühmt geworden durch ihr Wirken im Deutschen Ethikrat, dessen Vorsitzende sie bis 2024, also während der Pandemie, gewesen ist. Frau Büchs, als kleine Einstiegsfrage vielleicht nur so ein kurzes Blitzlicht. Wann haben Sie sich das letzte Mal zähneknirschend der Allgemeinheit untergeordnet? Also, dass ich freiwillig zurückgenommen, damit das Miteinander besser funktioniert. Vorsicht, ich stelle die Frage gleich allen noch.
Das ist ja mal ein Einstieg. Und da muss ich jetzt aus dem Nähkästchen plaudern. Ganz bitte. Kurz vorweg sagen, wie sehr ich mich freue, dass ich heute hier sein darf und mich für die Einladung bedanken und dann tatsächlich meine Kolleginnen und Kollegen unter den Bus werfen. Es war heute im Fakultätsrat. Wir hatten eine Abstimmung über ein Projekt und ich habe gedacht, packen wir es und setzen wir es um. Und es ist jetzt leider nochmal in die Relegation gegangen. Mhm. Und ich bin aber zuversichtlich, dass wir das noch hinkriegen.
Alles
weil ich
klar.
Musste mich unterordnen.
Ein sehr schönes, sehr aktuelles Beispiel. Das werden wir jetzt nicht auf dem Podium vertiefen, aber vielleicht nachher beim Weinen nochmal. Damit komme ich zu Isabel Pfeiffer-Pönsken, der Vorstandsvorsitzenden der Karl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung, die auf ein ganz, ganz vielfältiges Wirken zurückblicken kann, unter anderem als Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, als Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder und auch als Kanzlerin der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Liebe Frau Pfeiffer-Pönsken, auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Und die Frage, worauf verzichten Sie zuweilen um eines gelingenden Zusammenlebens willen? Gibt es da ein aktuelles Beispiel?
Ja, also ganz aktuell und jetzt auch nicht mehr geheim. Ich war am Wochenende auf einer Tagung des sogenannten Direktoriums für die Verleihung des Karlspreises, dem ich angehöre. Und da haben wir 2 Tage lang gestritten über den richtigen Preisträger. Und ich hatte auch erst was anderes im Visier und habe mich dann aber überzeugen lassen und zum Schluss ist auch mit voller Überzeugung getragen. Aber am Anfang ist es mir ein bisschen schwer gefallen.
Das ist ja toll, was heute hier alles so nebenbei zum Vorschein kommt. Vielen Dank auch dafür. Häufig und immer wieder gern bei uns im Haus gesehen. Schönen Abend, Herr Professor Vossenkuhl. Wilhelm Vossenkuhl ist Philosoph, war tätig an der LMU und ist immer noch umfassend tätig durch Vorträge und Publikationen. Publikationen zu seinen Spezialgebieten, zu denen unter anderem auch Geltungstheorie, Design oder Ethik zählen. Also lauter Gebiete, auf die wir bei der maximal breiten Fragestellung, die wir heute Abend haben, ja vielleicht auch noch touchierend zu sprechen kommen könnten. Herr Vossenkuhl, wann haben Sie zuletzt philosophisch ausgedrückt Ihre eigene Freiheit um der Freiheit der anderen willen eingeschränkt?
Das dürfte so 15 Jahre her sein. Da bin ich nämlich emeritiert worden. Und ich bin eigentlich der Meinung, davor war die Unterordnung hinreichend.
Alles klar. Vielen, vielen Dank.
Mal erholen. Ja.
Hoffentlich kann der heutige Abend zur Erholung ein bisschen beitragen. Schließlich begrüße ich auch Roland Fischer, der gerade eben ja bereits hier auf der Bühne stand und uns alle begrüßt hat, weil er als Präsident unseres Rotary Clubs München-Schwabing den heutigen Abend mitveranstaltet und gemeinsam mit Dr. Sepita Ansari konzipiert hat. Er ist ein international renommierter Fotokünstler und entfaltet seit Jahrzehnten auch eine Wirkung in den Vereinigten Staaten. Eigens für den heutigen Abend lassen wir drei seiner legendären Poolporträts unseren Vortragssaal dominieren. Vielen Dank fürs Ausleihen, lieber Roland. Und auch an dich die Einstiegsfrage. Wo hast du zuletzt einmal zugunsten der Allgemeinheit zurückgesteckt?
Ehrlich gesagt, ich bin gerade dabei. Das letzte halbe Jahr. Muss ich sagen, die Herausforderung habe ich ja gerne angenommen, PACMAS zu organisieren. Und das war schon sehr viel Arbeit an Kommunikation. Also ich würde mal sagen, meine eigene Arbeit ist jetzt hier, habe ich gerne und freiwillig um 50% dadurch reduzieren müssen.
Vielen Dank auch für diesen Spoiler. Ich glaube, dass das ein paar Dutzend jetzt im Saal als Warnung mit nach Hause nehmen. Meine Damen und Herren, Thema heute Abend ist die Frage, wie eine Gesellschaft, die sich immer stärker individualisiert und segmentiert, zusammengehalten wird. Wie können Ethik, Philosophie, Wissenschaft, Kultur und Kunst zum demokratischen Miteinander beitragen? Wie geben sie Orientierung in unruhigen Zeiten? Das ist ein wirklich immens breites Thema. Der Moderator sagt Dankeschön für das Zutrauen, das in 60 Minuten, also umfassend und abschließend zu behandeln. Ich fange tatsächlich mal mit dem schwierigsten Teil an, nämlich mit dem Anliegen, nicht nur der breiten Mitte, den 75%, die so ticken wie wir, sage ich mal, sondern der gesamten Gesellschaft, also inklusive jenes verlorenen Viertels, das unseren Grundkonsens verlässt, Halt und Orientierung zu geben. Liebe Podiumsgäste, eine Gemeinsamkeit der heute hier durch Sie vertretenen Bereiche des gesellschaftlichen Lebens ist vielleicht, dass Sie gemeinhin zu den eher weichen Faktoren gezählt werden. Die Macht und das Geld sitzen in der Wirtschaft, in der Regierung, in den Sozialsystemen, bei der Polizei, sonst wo. Da gibt es durchaus Möglichkeiten, aktiv zu steuern und auch Dinge durchzusetzen. Ethik, Philosophie, Wissenschaft, Kunst und Kultur haben dagegen keine Durchsetzungsmacht. Sie müssen von innen her überzeugen. Ob das ein Nachteil ist, werden wir sehen. Frau Professor Büchs, gehen wir mal gleich in die Vollen. Die Zeiten, in denen der Gesellschaft ein fertiges Ethos vorgegeben war, die sind vorbei. Heute sind gerade ethische Fragen oft die größten Zankäpfel in der öffentlichen Debatte. Gerade die medizinethischen Themen, also Ihr Fachbereich, erhitzen oft die Gemüter und spalten die Gesellschaft. Sie haben das im Ethikrat ja bitter erfahren müssen, welche Wellen selbst so ein eigentlich relativ konsensuales Thema wie das Impfen dann auslösen kann. Wie kann Ethik in einer solchen Situation Orientierung für alle geben? Wie kann sie verbinden?
Sehr schwierige Frage für den Anfang. Erstmal muss ich mich bei Herrn Vossenkuhl dafür bedanken, dass ich mich auf meine Emeritierung jetzt deutlich mehr freue als vorher. Das scheint wirklich ein Befreiungsschlag zu sein. Das stand mir so gar nicht vor Augen, aber das sind schöne Aussichten. Ich muss etwas tun, was ich sehr ungern tue und ganz kurz korrigieren. Das ist aber schon Teil der Antwort auf die Frage. Sie haben gesagt, so ein konsensuales Thema wie das Impfen. Und ich glaube, das würden die meisten hier im Raum vielleicht auch so sehen. Impfen, eine der großen Segnungen der Menschheit, einer der Faktoren, der dazu beigetragen hat, dass sich die Lebenserwartung verdoppelt hat in den letzten 150 Jahren, ist alles andere als ein konsensuelles Thema und schon seit Jahrzehnten umstritten. Und ich mache das mal ganz kurz, weil man es da mit einer medizinischen Maßnahme zu tun hat, die man vollzieht, um etwas zu verhindern, was dann ja meistens nicht eintritt. Und dann fragen sich viele Leute, wieso mache ich das eigentlich? Und es ist ein Thema, damit kriegt man Menschen, Verzeihung, auf die Zinne. Na, das kann man wunderbar emotional aufladen. Und das wird tatsächlich im sogenannten Anti-Vaxxing seit Jahrzehnten gemacht. Und ich führe das deswegen aus, weil ich ein bisschen skeptisch bin, ob wir wirklich aus Zeiten kommen, wo wir weniger gestritten haben. Oder so eine Art Ethos hatten, das wir alle geteilt haben. Ich glaube, das stimmt tatsächlich nicht unbedingt. Ich glaube sogar, wir haben vielleicht zu wenig gestritten in den letzten Jahren an verschiedenen Stellen oder zu wenig offen gestritten. Wo ich Ihnen aber sehr recht gebe, ist natürlich, dass wir jetzt eine Situation haben, in der wir eine Art von Streit erleben, die so ruppig geworden ist und die tatsächlich den Eindruck erweckt, dass ein gewisser Grundkonsens hier und da aufgekündigt zu sein scheint.
Auch bewusst destruiert fast.
Auch, ich wollte es gerade sagen, nicht nur ist der Ton ruppiger, sondern wir sind alle, Sie wissen das, wir alle haben Desinformationsschleudern in der Tasche, die uns von morgens bis abends, wenn wir das zulassen würden, wirklich den Geist vergiften. Und welche Rolle Ethik da spielen kann, da möchte ich ganz bescheiden sein, auch um den Kolleginnen und Kollegen hier auf dem Podium nicht vorzugreifen. Aber ich glaube, was Ethik bieten kann in so einer Zeit, ist eine Methode des Streitens. Jedenfalls die öffentliche Ethik, wenn wir es jetzt nicht so philosophisch verstehen, sondern als ein Weg über, und so wird es tatsächlich auch wissenschaftlich oft verstanden, Ethik als das Nachdenken über Moral. Ethik als eine Methode, moralische Streitfragen ruhig, sachorientiert und eben produktiv in einem echten, respektvollen Miteinander anzugehen, verschiedene Positionen aufzublättern, zu verstehen, warum jemand vielleicht etwas anders sieht, also warum jemand das Impfen ablehnt. Versuchen zu verstehen, woran das eigentlich liegt und dann gemeinsame Lösungsansätze zu erarbeiten.
Aber da sind wir an genau dem neuralgischen Punkt. Das funktioniert in dem Moment, wo alle diese Methodik schätzen, weil sie dasselbe Ziel verfolgen. Wenn wir jetzt sehen, dass es immer breitere Teile in unserer Bevölkerung gibt, die das gar nicht wollen, die den Konsens quasi unterminieren wollen und die auch gar nicht mehr darüber reden, ist jetzt Triage in dem Fall oder beim Impfen im anderen Fall ethisch besser als eine Alternative, sondern die quasi das grundsätzlich aufkündigen und bewusst und trotzig Egoismen vertreten. Jetzt sind aber wir mal dran, bevor wir hier bei anderen Gutes tun. Also hat Moral als Handlungsmaxime da nicht auch ein Imageproblem?
Das ist interessant, dass Sie das sagen. Es gibt eine Schriftstellerin, Anne Rabe, die hat ein Buch geschrieben, das heißt das M-Wort. Das ist ein Analog zu dem F-Wort. Das überlasse ich jetzt ihrer eigenen Fantasie, das zu ergänzen. Und da stellt sie dar, dass tatsächlich Moral und Ethik fast so ein bisschen ein Schimpfwort geworden sind. Hier und da. Und das ist natürlich mir als Fachvertreterin, tut mir das in der Seele weh. Und in der Tat, glaube ich, haben wir es mit einem Phänomen zu tun, das wenig rational ist, wo es wenig noch darum geht, dass man ein Interesse an irgendeiner inhaltlichen Lösung hätte, sondern da geht es tatsächlich um etwas Emotionales. Das haben die Politikwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr viel besser aufgearbeitet als ich. Ich kann das nur zitieren, dass viele von und die Soziologen und viele andere Kolleginnen und Kollegen, dass viele derjenigen, die populistische Parteien wählen und sich angesprochen fühlen, das nicht etwa tun, weil es da ein Programm gäbe, überhaupt gäbe, also Antworten auf Probleme, das ist ja in, ich sehe das Kopfschütteln und ich bin da ganz bei Ihnen, das ist sehr selten der Fall, sondern dass nicht einmal dann, wenn es eine Antwort gibt, die tatsächlich rational wäre, weil sie einem oft selbst schadet. Das ist eine emotionale Identifikation. Da bricht sich etwas Bahn, ein sich nicht gehört fühlen, sich nicht gesehen fühlen, eine Enttäuschung, auch eine Abstiegsangst. Nicht all das ist etwas, was man nicht nachvollziehen könnte. Das sind durchaus zum Teil nachvollziehbare Gründe. Aber es ist ein Ausstieg aus einem respektvollen Gespräch. Und ich finde, es ist unsere Aufgabe, insbesondere diejenigen, die in solchen Fächern wie dem meinen unterwegs sind, die solche Foren machen, wie das, was Sie hier veranstalten, darauf hinzuweisen, dass ein Aussteigen aus den Instrumenten, die uns in diesen Wohlstand geführt haben, den wir haben, in so ein gutes Leben, wie wir es gemeinsam immer noch führen, in eine Sicherheit, wie wir sie nie zuvor in Europa hatten. Dass ein leichtfertiger Ausstieg daraus, weil man seine Emotionen abreagieren möchte, weil man wütend ist, weil man sauer ist, dass das ein Weg ist, den wir nicht gehen dürfen und dem wir uns tatsächlich auch gemeinsam ein Stück weit robust entgegenstellen müssen.
Jetzt kann man natürlich hoffen, dass... Jetzt kann man natürlich hoffen, dass sie das einsehen, dass das nicht klug ist, da auf dem falschen Feld zu spielen, sage ich mal, gemessen an den Anliegen. Aber trotzdem, ist am Ende hat die Ethik ja einen Geltungsanspruch. Also am Ende, das, was rauskommt, auch wenn es ergebnisoffen ist, auch wenn es eine Methode ist, in der wir ringen und diskutieren, aber am Ende wird ein Anspruch formuliert oder ein Gesetz, das tatsächlich für alle gilt. Wie legitimiert sich das eigentlich? Wie kann man sagen, dass das hier rausgekommen ist? Keiner wusste am Anfang genau, was das Ergebnis ist, hat am Ende Geltung für alle, auch wenn die innerlich sagen, ich bin dagegen und ich steige aus.
Das fragen Sie mich, während ich neben dem Philosophen sitze.
Genau, der kommt auch gleich dran.
Das ist eine wirklich schwierige philosophie-theoretische und metaethische Frage. Deswegen wiesel ich mich da jetzt ein Stück weit heraus und sage zwei Dinge. Das eine ist, ich bin gespannt, was der Kollege sagt, ich bin ein Stück weit moralische Realistin. Ich glaube an einen moralischen Realismus. Ich glaube daran, dass es bestimmte grundlegende moralische Annahmen gibt, die immer gelten, dass wir soziale Wesen sind, dass es gut für uns ist, wenn wir in einem sozialen Gefüge leben, insgesamt, nicht für jeden Einzelnen, aber für uns insgesamt, und dass wir aufeinander hin orientiert sind. Da kann ich Ihnen auch als Medizinerin sagen, gibt es viele empirische Belege. Wir sind gesünder, wir sind glücklicher, uns geht es besser, wenn wir in guten sozialen Gefügen stecken. Das ist das eine. Und das zweite ist, Ethik als Methode bietet dann an, wenn wir einen Funken dieses Gemeinsamen erhalten, und das geht auch mit Leuten, die wütend sind. Ich habe es selber, weiß Gott, häufig erlebt. Also ich habe mich nicht gescheut, auch wirklich in Gespräche zu gehen, wo man mich angeschrien hat und wo ich wirklich angegriffen wurde persönlich und wo ich sogar Angst hatte und gedacht habe, jetzt kannst du so gerade noch in diesem Dialog bleiben. Wenn das noch gerade gelingt, dass man auf dieser minimalen Gemeinsamkeit zumindest eines Gespräches bleibt, das nicht völlig eskaliert, dann kann man aushandeln. Und das ist das, was Ethik bietet. Das ist eine Legitimation. Wir geben uns die Regeln, nach denen wir leben wollen, gemeinsam. Und wenn man es schafft, Regeln, Gesetze, Normen, die unser Zusammenleben durchwirken, möglichst so zu gestalten, dass sie von den meisten mitgetragen werden, dass sie wirklich, dass sie eben nicht, verzeihen Sie, dass ich das sage, weil ich heute aus diesem Tag im Fakultätsrat komme, dass sie nicht seelenlose, bürokratisches Gestrüpp werden, bei dem ich gar nicht mehr verstehe, was ist eigentlich der Sinn dieser Regel. Die hatte mal einen Sinn, die war mal wichtig irgendwie, aber das ist entglitten in vielerlei Hinsicht. Und ich bin mir sicher, Sie wissen genau, was ich meine. Sondern wenn wir es schaffen, zu erklären, warum sind die Grundzüge beispielsweise unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, unsere Verfassung, die wesentlichen Werte, die wir teilen, so wichtig, da bin ich unverbesserliche Optimistin. Einfach deswegen, weil ich selbst mit Impfgegnern, die mich von Angesicht zu Angesicht angebrüllt haben, noch
diskutiert
irgendwie
haben.
In ein Gespräch gekommen bin.
Aber dann geben wir doch die Frage jetzt tatsächlich mal, vielen Dank, an Ihren Sitznachbarn weiter. Professor, wir haben mit Herrn Professor Vossenkuhl jemanden hier, der sich mit dem Phänomen der Geltung befasst hat, der auch zum kategorischen Imperativ, da sind wir ja im Grunde jetzt durch den ersten Teil Ihrer letzten Antwort bereits gelandet, bei der Angewiesenheit des Menschen als sozialen Wesen auf die anderen. Das ist ja genau eine Maxime, von der man meinen könnte, es sei selbst evident, nur so zu handeln, dass es als allgemeines Gesetz gelten könnte. Sie, Herr Vossenkuhl, sind aber, was die Überzeugungskraft des kategorischen Imperativs betrifft, doch skeptisch. Warum eigentlich? Ist es letztlich doch imperialistisch, das, was Immanuel Kant im Jahr so und so in Königsberg mal aufgeschrieben hat, jetzt für alle Menschen aller Zeiten gelten zu lassen? Ist das gar nicht so kategorisch, wie es im Namen steht? Warum Ihre Skepsis?
Weil man nicht genau weiß, für wen der Imperativ eigentlich gilt.
Kant hat völlig oder sogar theoretisch begründet darauf verzichtet, anthropologische Bedingungen für seine Moraltheorie zu formulieren. Also diese Moraltheorie ist wirklich rein theoretisch für Wesen, die Verstand haben. Und das schränkt den Geltungsbereich enorm ein. Aber das ist eigentlich nicht meine Hauptkritik, sondern wir leben ja in einer pluralistischen Welt. Und konkret heißt das, in unserem Land, in der Bundesrepublik Deutschland, leben 7 Millionen Muslime, viele, viele Vertreter anderer Orientierungen, Menschen mit sehr, sehr unterschiedlichen Bildungsherkünften, auch ethnischen Herkünften. Und es ist vielleicht ein bisschen zu optimistisch zu meinen, dass allen diesen Menschen ein gemeinsamer ethischer Nenner zugeordnet werden kann. Ich fand das sehr gut, was Sie gesagt haben, dass die Ethik eine Methode des Gesprächs ist und der Orientierung. Aber viele Menschen, die bei uns leben, können dieses Angebot schlicht nicht annehmen, weil sie gar nicht wissen, wie sie damit umgehen können. Mhm. Und es wäre wahrscheinlich schlecht, wenn wir nun hergehen würden, also zum Beispiel die Frau Büchs und ich, missionarisch der Gesellschaft zu erklären, was wir eigentlich zu tun hätten in Gesprächen. Ich denke, das geht nicht. Wir müssen auch damit leben, dass selbst wenn Menschen diese schönen Räume der katholischen Akademie benutzen, nicht alle katholisch sind.
Herzlich willkommen. Aber jetzt genau an dem Punkt möchte ich gerne nochmal die Ebene wechseln von der individuellen Ethik zur politischen Philosophie. Ist ja auch eines ihrer vielen Gebiete. Jetzt hat die Menschheit also im Laufe ihrer Geschichte letztlich durch Nachdenken und Methoden des Miteinanderringens zu einer Definition von Menschenrechten gefunden, die kontextunabhängig gelten, einfach am Menschsein selbst aufgehängt und die dazugehörige moderne gewaltenteilige Demokratie als die dazugehörige Staatsform entwickelt. Wir dachten ja mal, das ist so überzeugend, dass früher oder später alle Staaten der Welt zu ähnlichen Systemen führen und da einscheren würden. Im Moment sieht es leider überhaupt nicht danach aus. Wenn ich jetzt das, was Sie gerade gesagt haben, übertrage auf diese politische Ebene, dann hat ja China im Grunde recht, wenn Sie sagen, die Menschenrechte entsprechen halt nicht unserer Kultur. Finden wir nicht überzeugend. Ist das so? Oder gibt es da doch noch mal einen anderen Geltungsanspruch auf dieser Ebene?
Ich glaube, die Geltung der Menschenrechte hängt sehr von der Geschichte, die wir in den letzten 400, 500 Jahren durchlebt haben zusammen. Also eine Bruchstelle war der 30-jährige Krieg. Erst danach gab es so eine Art von Entwicklung von Rechtsverhältnissen, die mehr Sicherheit bieten sollten, aber die Serie der Kriege ging weiter. Und langsam hat sich dann das herauskristallisiert, was im Christentum schon lange propagiert wurde, dass Menschen gleich sind, alle gleich sind. Und diese Errungenschaft hat also etwas mit der Situation zu tun, die schlecht war und auch in gewisser Weise schlecht geblieben ist, und dem, was eigentlich sein sollte, nämlich, dass die Menschen gleich sind. So hat man also eine Art von Middle Ground gefunden, das ist nämlich das, was gilt, um eine Art von Sein-Sollen-Brücke herzustellen. Das klingt jetzt ein bisschen zu theoretisch, Entschuldigung. Und diese Brücke, die muss erhalten werden. Die ist natürlich festgeschrieben seit 1949, aber sie ist noch nicht genügend mit Leben erfüllt. Und das Erfüllen mit Leben hängt davon ab, dass nicht nur eine Methode benutzt wird, um darüber zu sprechen, was eigentlich Gleichheit heißt, sondern dass auch zivilgesellschaftliche, das war ein wichtiges Stichwort von Herrn Fischer, Foren existieren, in denen diese Artikulation möglich ist. Denn wir können ja nicht alle miteinander auf einmal reden. Ja, das tun wir jetzt zum Beispiel hier auch nicht. Ja. Sondern jeder redet, aber wir brauchen die Artikulation dieser Ansprüche, dieser Geltungsansprüche. Mhm. Und wenn man nicht artikuliert, dann weiß man auch gar nicht, was man genau denkt. Denn Denken und Sprechen hängen eben ineinander zusammen. Und man kann auch nicht allein denken, sondern immer nur in Gruppen. Aber es fehlen die zivilgesellschaftlichen Foren, Die Menschen arbeiten und leben in verschiedenen Verhältnissen. Das ist, meine ich jetzt, ganz städtebaulich. Sie leben und schlafen irgendwo und arbeiten irgendwo anders. Es gibt ein Experiment in Paris und in Barcelona und in anderen Städten, die 15-Minuten-Stadt, wo ein Städteplaner in Paris mit der Oberbürgermeisterin einen Versuch gestartet hat, es den Menschen zu ermöglichen, in 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu ihrer Arbeit, zu ihrem Büro, zu den Institutionen zu kommen. Und das Erstaunliche hat sich entwickelt, dass diese Menschen nämlich plötzlich den Raum, wo sie leben, tatsächlich zivilgesellschaftlich gefüllt haben und mit Leben erfüllen, dass sie sich um politische Themen kümmern, um soziale Themen kümmern, die alle in ihrem Umkreis da sind und die Menschen sich gegenseitig kennengelernt haben. Das ist eine zivilgesellschaftliche Struktur, in der das, was wir gerade versuchen zu artikulieren, überhaupt nur gelingen kann. Und das ist bei uns noch in den Kinderschuhen. Gut.
Also da wären Möglichkeiten, sag ich mal, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass dieses System, von dem wir so überzeugt sind, auch andere, auch die sich abgehängt fühlen, einfach dadurch wieder besser überzeugen können, dass sie quasi eingebunden sind in Methoden des Ausgleichs. Frau Pfeiffer-Pünsken, dass die Menschheit durch Nachdenken und Argumentieren weiterkommt, ist ja nicht nur in der politischen Philosophie so, das ist die Grundlage der Wissenschaft insgesamt. Sie kennen die Verantwortung für Wissenschaft über die Grenzen der Disziplinen hinweg, aus Ihren Jobs als Ministerin und auch natürlich jetzt in der Siemens-Stiftung, die da branchenübergreifend Wissenschaft präsentiert. Ich denke, wir alle hier im Saal teilen diese Faszination für das gigantische Menschheitsprojekt, das die Wissenschaft im modernen Sinne, also seit Jahrhunderten hier Wissen zusammenträgt in einem Referenzsystem, wo Argumente begründet werden und nachgewiesen. Ich liebe ja Fußnoten. Das also alles schlüssig aufeinander aufbaut. Das ist ein Riesensystem, das natürlich Orientierung bietet. Und jetzt mal davon abgesehen, dass der Fortschritt auch schon mal problematische Seiten hat, da ist dann wieder Frau Büchs für zuständig, ist es ja zunächst mal gigantisch, was wir heute alles verstehen können und auch was wir heute alles machen können. Und das klappt aber natürlich nur, weil die gesamte Wissenschaft in diesem gemeinsamen Referenzsystem sich bewegt, in einem einheitlichen Argumentationsraum, in der gleichen Wirklichkeit. Das wird jetzt im Augenblick ja auch in Frage gestellt. Da ist eben auch ein wissenschaftlicher Maximalkonsens, wie wir ihn hatten, zum Beispiel beim Klimawandel, nichts mehr wert, wenn ich einfach schwupp meine Parallelwelt, mein Paralleluniversum, eine Alternativrealität aufmachen kann. Aus Ihrem Erfahrungsschatz jetzt hinter den Kulissen der Politik, wird das gefährlich für die Wissenschaft, dass da inzwischen ein Viertel, vielleicht bald ein Drittel unserer Gesellschaft aus diesem Grundkonsens aussteigt? Wird das schwieriger, wenn es um Bewilligung von Geldern in Konkurrenz zu anderen Ressorts geht? Also müssen wir uns da Sorgen machen oder steht dieser Konsens felsenfest?
Also ich denke, Sorgen müssen wir uns in jedem Fall machen. Wir sind noch nicht so unter Druck, wie wir es jetzt in anderen Regionen der Welt erleben. Aber man muss es schon noch ein bisschen ausdifferenzieren. Einerseits schafft die Wissenschaft, in welchem Feld jetzt auch immer, Grundlagen auch für gesellschaftliche Debatten am Ende des Tages, eben durch diesen Wissenszuwachs. Auf der anderen Seite ist die Wissenschaft ja kein einheitliches Gebilde von lauter gleichdenkenden guten Menschen, sondern auch in den Hochschulen und Universitäten Deutschlands gibt es natürlich auch sehr unterschiedlich, ich sage auch mal politische Positionen. Also die Hochschulen sind nicht außen vor. Und das ist, glaube ich, noch nicht so unser Thema, aber das muss man im Auge behalten. Und nach außen hin ist es natürlich auf jeden Fall so, wo wir es, mein anderes Bein, auf dem ich stehe, ist ja Kultur. Da merken wir das schon sehr viel mehr. In der Wissenschaft geht es noch, aber ich denke mal, wenn sich jetzt gravierende Veränderungen in Deutschland durch die Landtagswahlen ergeben und jeder weiß, die Universitäten und Hochschulen werden von den Ländern getragen, dann wird das nochmal eine ganz andere Herausforderung sein, die Hochschulen auch zu schützen. Da gibt es natürlich viele Mechanismen, die jetzt auch gut funktionieren, gesetzlicher Art, Aber also der Druck wird sich eher erhöhen.
Sie bilden ja in Ihrer Biografie im Grunde jetzt hier auf dem Podium das Scharnier von der Wissenschaft zur Kultur. Sie hatten für beides Verantwortung. Und gerade bei der Kulturpolitik, das stelle ich mir ja schon mal grundsätzlich gar nicht einfach vor, da immer die Waage zu halten zwischen einmal der gesamtgesellschaftlichen Ebene, auf der wir einen gemeinsamen Kulturraum bilden, Stichwort Kulturnation, und dann aber die individuelle Ebene, auf der jede und jeder sehr persönliche oder auch eine milieuspezifische Stilistik hat, welche kulturellen Ausdrucksformen zu ihm oder zu ihr passen. Und auch auf diesem Feld kommen ja jetzt verstärkt Ressentiments auf. Ne? Das kann man doch nicht öffentlich fördern, wenn es politisch zu einseitig wird in der Kultur oder die Hochkultur. Warum finanzieren hier bildungsferne Menschen aus niedrigen Einkommensschichten den Reichen die Opernkarten mit? Also wie sind Sie als Verantwortungsträgerin mit solchen Ressentiments umgegangen? Wir müssen ja davon ausgehen, dass die stärker werden.
Also es gibt aus meiner Sicht eigentlich nur einen Weg, und der heißt nach vorne, und das heißt, solche Diskussionen auch wirklich führen. Ich habe, glaube ich, in meinem ersten Ministerjahr dann in Nordrhein-Westfalen gleich dieses ziemlich bombastische Auseinandersetzung gehabt, weil zum ersten Mal das Thema BDS diskutiert wurde im Rahmen dort, ich weiß nicht, ob das jeder kennt, das ist eine nicht organisierte weltweite Organisation, die sich dafür stark macht, eben den Staat Israel zu isolieren und durch viele Aktionen unterschiedlicher Art Boykott eben auszuüben in unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen. Und die Kultur war da sozusagen ein Prototyp und damit eben sozusagen ja sich gegen Israel und gegen und das natürlich auch mit einer ordentlichen Portion Antisemitismus agieren. Das war eine wahnsinnig schwierige Situation. Man hatte eine Gruppe eingeladen, die Intendanz, die das unabhängig macht, wollte diese Gruppe unbedingt haben. Die hatten aber sozusagen so ein Manifeste dieser BDS-Bewegung, die wie gesagt weltweit viel stärker ist als in Deutschland, aber auch in ganz Europa sehr engagiert ist, eingeladen. Und die Politik forderte, dass man eine Ausladung macht, und die Intendantin, die jüdische Gemeinde wollte, dass die Intendantin sofort entlassen wird. Und da müssen sie dann auch drin agieren. Mhm. Aber was haben wir gemacht? Der wunderbare Norbert Lammert, langjähriger Bundestagspräsident und Präsident der Konrad-Adenauer-Stiftung, der glücklicherweise aus dem Ruhrgebiet kommt, hat dann mit mir zusammen eine große Podiumsdiskussion organisiert, wo Pros und Cons sozusagen auf dem Tisch saßen, am Tisch saßen, und eine ungeheure Menge von Menschen da war, weil das eigentlich das erste Mal war, dass das so öffentlich debattiert wurde. Und das ist die einzige Möglichkeit, das zu machen, glaube ich. Wir müssen uns diesen Debatten stellen. Ich habe Abende meines Lebens im Landtag Nordrhein-Westfalen verbracht mit damals immerhin 20 Abgeordneten der AfD, und ich saß auch noch ehrlich gesagt direkt neben denen. Das war echt unangenehm. Und da habe ich gemerkt, wie sehr die demokratischen Parteien, also die Landtagsabgeordneten in dem Fall, sich schwer taten, sich auseinanderzusetzen. Wie reagiert man eigentlich auf solche Anwürfe unter der Gürtellinie, also moralisch unter der Gürtellinie? Ja?
Das heißt, da haben Sie...
Und das, ich glaube, man kann es nur machen, indem man sich diesen Debatten an jeder Stelle und jeder bei sich zu Hause stellt. Denn Sie glauben Sie nicht, dass das nur noch ein Problem ist, ich sage das mal so, weil mir das so auf den Nägeln brennt, dass das nur ein Problem ist der bildungsfernen Schichten, wie wir das so am Anfang, oder der wirtschaftlich in schwierigen Situationen lebenden Schichten ist. Wenn Sie sich die Statistiken von Landtags-, Kommunalwahlen und Bundestagswahlen angucken, dann werden Sie sehen, dass das auch in den Wohngegenden der Besserverdienenden ordentlich vertreten ist. Also jeder ist aufgefordert, wenn er das richtig findet, sich dieser Diskussion zu stellen.
Jetzt hatten, nehme ich da mal... Jetzt nehme ich da mal so als Ansatz mit, dass auch, dass jeder mit, egal welcher Meinung er dann in so einem Fall hat, zunächst einmal ernst genommen werden muss in seiner Individualität. Und genau diesen Aspekt würde ich jetzt nochmal auf die Kultur im engeren Sinn übertragen wollen. Da ist es ja eben auch so, hatte ich von Ressentiments gegen die hochkulturelle Elite gesprochen. Sie hatten ein Beispiel mal erwähnt von einem Tanzprojekt, einer Tanzförderung an Grund- und Mittelschulen, der es tatsächlich gelungen ist, in einem ganz anderen Genre, sage ich mal. Und ganz anders, als es unseren Vorstellungen entspricht, Menschen für Kultur zu begeistern und eben auch mitzugeben, wie sehr sie dabei zu sich selber kommen. Wir würden sagen, wie sehr ihr Humanum dabei berührt ist. Das fände ich schön, wenn Sie das nochmal schildern könnten.
Also man sollte vielleicht nochmal grundsätzlich sagen, wir reden, wenn hier über Kultur geredet wird, das ist vielleicht auch gerade in München spezifisch, dann denkt man natürlich erst an die großen Tempel und da gehe ich auch gerne hin. Ja? Aber es gibt natürlich viel, viel mehr, auch in München übrigens. Aber ich kann es natürlich viel, viel besser, weil ich erst seit 2 Jahren hier bin, über Nordrhein-Westfalen sagen. Wo eine ganz große Rolle eben auch die sogenannte freie Szene spielt. Das sind in Nordrhein-Westfalen über 800 Gruppen, Musik, Tanz, Theater, alles, die auch genau in diesem Punkt, den Sie eigentlich ansprechen, eine enorm wichtige Rolle spielen, weil sie viel niedrigschwelligere Angebote machen, wo eben Menschen hingehen, die vielleicht noch eine Hemmung haben, in die schöne Oper zu gehen. Ja? Also das sind ganz wesentliche Akteure auch, die Menschen zusammenbringen und die das produzieren, was wir Teilhabe nennen. Und ich selber habe eben mal, nach Ausscheiden aus dem Amt als Kulturdezernentin, war ich noch Schirmherrin eines großen Schulprojektes. Es gab Geld vom Land Nordrhein-Westfalen, weil es ein Stadtteil mit besonderem Erneuerungsbedarf, auf Deutsch ein sozialer Brennpunkt war. Ja? Ja? Ich habe in meinem Leben immer im öffentlichen Dienst solche Projekte gemacht, deswegen nehme ich das Geld, wo ich es kriege, und mach was draus. Wir haben einen wunderbaren jungen Berliner Choreografen, der gut mit Jugendlichen umgehen konnte, engagiert, und dann hat das Stadttheater mit 100 Jugendlichen von 6 Jahren an, also Grundschule bis hin zu so richtigem schwierigen Mittelalter von Jungs mit 14, 15, ein Tanzprojekt gemacht, 100 auf der Bühne und noch ein paar auch hinter der Bühne, die alles organisiert haben. Und ich bin dann in die Proben gegangen und sie haben genommen hier von Rimsky-Korsakow Scheherazade. Alles Kinder in allen Farben dieser Welt, ja, sicherlich nicht mit klassischer Musik aufgewachsen. Die haben das alle zum ersten Mal gehört. Und ich habe dann gefragt, ja, wie findet ihr das denn? Ja, da war überhaupt kein Vorbehalt. Die fanden die Musik wunderbar. Sie haben getanzt. Es war ein riesiges Projekt, was vielfach aufgeführt worden ist. Und was mir nochmal so gezeigt hat, und deswegen habe ich dann auch so viel im Bereich Kinder- und Jugendkultur gemacht, dass man damit wirklich Türen aufschließen kann über dieses Nonverbale und gemeinsame Werte findet. Die Musik an sich hat natürlich ihren Wert, aber es ist eben auch ein großes Gemeinschaftsprojekt und vor allen Dingen ein ganz starkes Gemeinschaftserlebnis. Und alle diese vielen türkischen Eltern, die dann in diesem Stadtteil wohnten, saßen im Publikum und waren auch das erste Mal da. Also das klingt jetzt alles so ein bisschen sozialromantisch, so ist es aber nicht. Man kann wahnsinnig viel erreichen damit. Und ich bin ja mehr aus der Praxis, deswegen kann ich nur solche schönen Beispiele erzählen. Aber es ist einfach so, dass sie damit natürlich Menschen in einer Form auch erreichen, dass sie sinnstiftend sehen, es ist gut, in diese Gemeinschaft zu gehen und nicht immer nur in meiner eigenen Höhle zu bleiben. Und davon gibt es natürlich sehr, sehr viele Bereiche. Ich habe das ja selber über Jahre einen großen Wettbewerb gemacht, deutschlandweit, jedes Jahr 800 Schulen, die wir dann zum Schluss, die 10 besten von klein, von mittel, von groß, in 8 verschiedenen Sparten haben wir nach Berlin eingeladen und haben sie da eben alle auch auftreten lassen. Und da sehen sie einfach, da brauchen sie gar nicht mehr drüber reden, da sehen sie, sie erreichen alle.
Das ist ja die große Chance in der Schule, dass man da tatsächlich nochmal einen Querschnitt komplett hat. Wahnsinn, dass da, ich sag mal, etwas salopp Rotzlöffel aus der 8. Klasse das Tanzbein schwingen und sich ausdrücken in einer Kulturform, die man ihnen gar nicht zugetraut hätte. Merken Sie dann auch, dass quasi dieses Gefühl, selbst für so einen Schritt Wertschätzung zu erfahren, dass es dann auch dazu führt, bei den Jugendlichen andere in ihrer Individualität und Diversität anzunehmen und wertzuschätzen? Also überträgt sich da so eine Haltung auch in dieser Erfahrung?
Das müsste man natürlich richtig systematisch untersuchen. Da würde ich mich jetzt nicht sozusagen so weit rauswagen. Aber wenn Sie über Monate gemeinsam so ein Stück einstudieren, mehrfach in der Woche, Mir haben die Lehrer jedenfalls alle gesagt, an unserer Schule hat sich enorm was verändert. Das haben die einfach gespürt im Unterricht. Also ich bin davon überzeugt, aber es wäre lohnend, das wirklich mal zu untersuchen, was solche Gemeinschaftserlebnisse eben auch an Folgen haben, weil sie sagen, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, finde ich. Es ist eben auch eine Form der Wertschätzung, die diese Jungen dann einfach auch erleben.
Was mich daran überzeugt, ist so dieser Aspekt, dass die Gemeinschaft gerade darin sich als gut strukturiert erweist, dass sie die Menschen in ihrer Individualität schätzt und dass jeder genau so, wie er ist, sich auch ausdrücken kann. Und damit bin ich jetzt auch schon beim vierten Gast in der Runde, lieber Roland, nochmal einen Perspektivwechsel weg vom Organisieren der Kultur hin zum künstlerischen Schaffen aus der Innenperspektive, die wir ja dankenswerterweise mit dir hier auf dem Podium vertreten haben. Gibt die Arbeit an deinen Werken eigentlich dir selbst Orientierung? Wird dir manches klarer über dich selbst oder über den Menschen insgesamt?
Ja, das geht natürlich Hand in Hand. Aber es sind ja jetzt schon mehrfach ganz wichtige Punkte angesprochen worden, die vor allem für die Kunst auch gelten, damit überhaupt, also Kunst ist für eine direkte politische Wirkung natürlich viel zu sehr Softpower. Ne? Und die andere Problematik ist, also wenn ich mich zum Beispiel mit Ethik beschäftige, dann brauche ich die Fähigkeit von begrifflichem Denken, sage ich mal, als Voraussetzung. Und wie bekommt man die natürlich durch Bildung? Das sind also alles Arbeitsprozesse. Oder auch, wie Herr Vossenkohl gesagt hat, der kategorische Imperativ ist eigentlich nur für wenige quasi zuständig oder zugänglich. Und Sie haben es auch ein bisschen angesprochen mit den Projekten in den Schulen. Das ist ein Stück Arbeit. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass damit Kunst, also jetzt abgesehen davon, dass es vielleicht schön ist, schön klingt und so weiter, also eine darüber hinausgehende Wirkung bei dem Einzelnen auslösen kann, das ist ein kleiner Arbeitsprozess, den kennt wahrscheinlich jeder aus seinem eigenen Leben auch. Also wir haben heute diese wunderbare Musik gehört, wie ich finde, dass sie so gut zu unserer Thematik gepasst hat. Erstens haben zwei Individuen hier miteinander kommuniziert. Zweitens hat Béla Bartók diese Musik, ja übrigens, das ist jetzt ein reiner Zufall, vor 100 Jahren geschrieben, knapp 100 Jahren, also in, wie Sie Peter schon gesagt haben, in unruhigen Zeiten, jetzt haben wir wieder unruhige Zeiten. Und die Kunst ist jetzt, sagen wir mal, für den Künstler ist es jetzt natürlich ein spezielles Wesen. Ne? Also ein Künstler, wenn du mich fragst, was es für mich selbst jetzt bringt und so weiter, als Künstler, ein junger Künstler arbeitet eigentlich immer in so einer Art solipsistischen Glocke, würde ich mal sagen, ja, wo auch sein Egoismus entsteht, der dann ganz wichtig wird, wenn er sich mittelfristig in der Kunst auch durchsetzen möchte. Und in der Regel ist es so, dass erst im Laufe des Lebens, im Laufe der eigenen Entwicklung ein Künstler dann zu einem normalen und hoffentlich auch guten Menschen wird. Ja, also jedenfalls bei mir war es schon mal so, ja.
Bei der Frage, ich kann das aus meiner Sicht bestätigen, aber wenn wir genau wieder bei dieser Frage sind zwischen deiner Individualität und quasi der Außenwirkung in die Gesellschaft hinein, in welcher Verbindung stehst du als Künstler zu den Betrachtern deiner Werke? Also lässt sich dein eigenes Erleben da in irgendeiner methodischen Brechung übertragen oder hat deine Kunst vielleicht sogar eine Botschaft oder ist das einfach dem Betrachter überlassen und geht es dir gut damit, dass quasi das im Auge und im Kopf des Betrachters passiert?
Ja, eine Botschaft natürlich nicht. Du sprichst da jetzt das Thema der Kommunikation an. Ne? Es ist ja eigentlich alles Kommunikation und Kunst insbesondere, denn wenn Sie ein Kunstwerk haben, dass da ein menschliches Wesen davor steht und mit dem Kunstwerk in einen Dialog tritt, ja, ist das Kunstwerk gar nicht existent. Also es gibt es nicht. Ja. Es ist vollständig abhängig davon, dass sich jemand damit auseinandersetzt. Die Problematik ist ja jetzt generell so, dass also Kunst, kann man sagen, Gott sei Dank eben, nicht diskursiv, nicht nur sprachlich kommuniziert. Denn die Krux ist ja auch, dass die hermeneutischen Möglichkeiten von Sprache ja leider doch ein bisschen begrenzt sind. Also die großen Fragen, die großen Themen nach Transzendenz, nach dem Unsagbaren, nach dem Unsichtbaren und so weiter, kann ich mit Sprache nur sehr bedingt fassen und artikulieren. Und das erklärt vielleicht auch ein bisschen, denn es ist ja immer die Frage, warum setzen sich Menschen überhaupt mit Kunst und mit Kunstwerken auseinander? Und möglicherweise liegt da auch ein bisschen die Antwort, weil man da etwas hofft zu finden, weil man was sucht und hofft, das in der Kunst vielleicht auf eine andere Art vermittelt zu bekommen. In Kunst, wenn wir jetzt mal bei der bildenden Kunst bleiben, dann ist die Kommunikation ja visueller Natur. Und ich sage deswegen auch immer gerne, was da an Austausch stattfindet, das ist ja eben nicht sprachlich, sondern das ist visuelles Denken, so nenne ich das jedenfalls. Ne? Denn mit Sprache kann ich immer nur Stück für Stück versuchen, mich irgendwo anzunähern. Ein Werk der bildenden Kunst, sagen wir mal, ein Bildwerk jetzt, hat den Vorteil, dass es ganz komplexe Verhältnisse, Zusammenhänge auf eine Art und Weise darstellen kann, die ich als Betrachter in ihrer Totalität quasi wahrnehmen kann. Und das ist vielleicht schon ein bisschen Teil der Wirkung. Ja? Je besser ich mich irgendwo mit identifizieren kann und so, da wird den Menschen vielleicht also ein bisschen ein Stück ihrer Angst genommen und ein Stück Identität auch gegeben.
Wenn ich jetzt nochmal so an Ihren Gesichtern und Profilen vorbeischaue und über die letzte halbe Stunde nachdenke, so ein gemeinsames Verbinden, das ist vielleicht, dass diese, ich habe vorhin gesagt, weiche Faktoren, dass diese weichen Faktoren vielleicht gar nicht so weich sind, sondern dass sie darin eine Stärke haben, dass sie den Menschen in seinem tiefsten Innern betreffen. Dass es wirklich eine innere Überzeugung, ein Nachdenken, ein Selbstausdruck, also irgendwas sein muss, was aus dem Innersten des Humanum, sag ich mal, kommt und dort verankert ist und deshalb vielleicht auch Möglichkeiten und Instrumente bietet, von denen diese harten Faktoren, die ich auch genannt habe, nur träumen können. Also da läge ja vielleicht eine Stärke drin. Und da möchte ich jetzt in der letzten Viertelstunde nochmal drauf kommen, wo liegen die Stärken unserer Bereiche, wo liegt das, was wir tatsächlich in das Gelingen unseres Experiments der Gesellschaft unter großen Gefahren dazu beitragen können. Ich mache es nochmal ein bisschen brutaler. Wir sind uns da alle einig, aber gerade in diesen Stunden macht Donald Trump so ziemlich alles kaputt oder sagt zumindest allem den Kampf an, was jetzt hier in der letzten halben Stunde verhandelt wurde. Und das ist ja kein Ausrutscher. Also nach der neuen internationalen Sicherheitsstrategie unterstützen die USA genau jene Kräfte, die diesen Spalt in unsere Gesellschaft hineintreiben wollen und die genau das, was wir gerade positiv konnotiert haben, bekämpfen. Und deshalb wäre jetzt meine Frage, ich meine, wir haben Sie ja nicht nur für eine schonungslose Analyse und für ein Lamento eingekauft, sondern auch für Motivation und Ermutigung. Also das müsste uns doch beim eigenen Ehrgeiz packen. Also das lassen wir uns doch nicht kaputt machen. Deshalb die Frage, gerne nochmal in der Reihenfolge beliebig, wie kommen wir vor die Welle? Wo liegen unsere Stärken? Wie können wir das stark machen, was wir gut können und was auch ein Trump nicht so leicht zerstören kann?
Man möchte eigentlich klatschen nach der Frage, oder? Ich darf mal reinspringen. Ja, es gab, ich weiß nicht, ob das einige von Ihnen gesehen haben, eine sehr bemerkenswerte Rede gestern in Davos, und zwar vom kanadischen Premierminister. Die möchte ich wirklich allen sehr empfehlen. Da hat er gesagt, sinngemäß, und ich mache das hier jetzt stümperhaft kurz, ein Stück weit haben wir uns immer in die Tasche gelogen, dass unsere regelbasierte und wertebasierte Ordnung wirklich von allen geteilt wird. Die hat mal mehr, mal weniger gegolten, aber diese Fiktion hat funktioniert. Und jetzt erleben wir den Bruch. Jetzt kommt jemand, und es kommen mehrere, aber besonders sichtbar in der letzten Zeit eben Donald Trump, und exerziert gnadenlos das Recht des Stärkeren durch und zieht das einfach durch. Das hat ja auch was Bestechendes. Das finden viele durchaus auch nicht unattraktiv, mit dieser Fiktion mal aufzuhören, dass immer alle irgendwie mitgenommen werden müssen. Und da sagt jetzt mal einer so richtig klare Kante. Gleichzeitig zerstört das natürlich Beziehungsgeflechte, die wir geopolitisch bisher hatten. Und am Beispiel Grönland sieht man das besonders plastisch. Das ist gefährlich. Was sagt also der kanadische Premierminister, dessen Worte ich mir hier dann einfach mal zu eigen machen möchte, weil ich sie sehr aufbauend fand und weil sie etwas widerspiegeln, was, jetzt muss ich mal einmal aus dem Nähkästchen plaudern, ich am Silvesterabend von einer sehr guten Freundin gehört hat, die zufällig das NATO-Referat im Auswärtigen Amt leitet. Das ist ein wirklich interessanter Job. Und ich sage ihr immer wieder, Amelie, ich bin so froh, dass du das machst. Ich bin dankbar dafür, dass so kluge, überlegte Menschen, das ist jemand, die kennt auch wirklich die Welt, das ist, kennt das Unternehmertum, kennt die Praxis und dass so jemand das macht. Und die hat gesagt, das, was der kanadische Premier gestern gesagt hat. Ja, da ist ein wesentliches zentrales Verhältnis zerrüttet. Es gibt andere Verhältnisse. Es gibt andere Partner. Und wir dürfen nicht mehr versuchen, mit allen alles sozusagen in einer Gemeinsamkeit zu besprechen, sondern er hat uns empfohlen, themenbezogen Allianzen zu schmieden mit anderen und da offen zu sein und da pragmatisch zu sein. Und das ist im Prinzip das, was ich, als ich die Amelie gefragt habe, Amelie, sag mal, was machst du eigentlich? Wie geht man denn jetzt außenpolitisch als jemand, der das NATO-Referat leitet, eigentlich damit um, dass jeden Tag, man möchte ja kaum in die Nachrichten schauen, was über Nacht wieder, so, Sie kennen das Gefühl. Und sie hat gesagt, ich sammle meine kleinen Kartoffeln zusammen. Ich spreche halt mit den anderen. Ich spreche mit denen in Europa, wo ich weiß, darauf kann man sich verlassen. Da sind Beziehungen da. Und da ist viel. Mhm. Und das dürfen wir uns nicht kaputt machen. Das heißt im Übrigen auch, dass man nicht aufhört, mit den USA zu sprechen. Mhm. Weil auch da gibt es Interessenlagen. Selbstverständlich, man kann sich da nicht mehr so drauf verlassen, wie das früher mal der Fall war. Aber auch dort wird es gemeinsame geteilte Interessen geben. Ja. Und da muss man diesem Dialog, in diesem Gespräch bleiben, sich dem stellen und offen sein. Und ich möchte noch einen zweiten, weil Sie sagen Orientierung und auch was Positives und was Inspirierendes.
Ein bisschen auf die Uhr gucken.
Ich weiß. Mal jetzt trotzdem. Sorry. Ich möchte noch einmal das, was Sie alle drei gesagt haben, unterstreichen. Sie hatten das mit dem Stichwort der Zivilgesellschaft erwähnt. Sie hatten dieses wundervolle Beispiel erwähnt von dem Tanzprojekt. Und Sie hatten sozusagen auf das Unsagbare, was dann letztlich ganz viele mitnehmen kann, Bezug genommen. Ich finde es so schade. Es gibt so viele solche tollen Projekte, ständig und überall, über die wir viel zu wenig reden. Das heißt, eine meiner, und Sie kennen das ja nun wirklich alle, eine meiner zwei wesentlichen Empfehlungen ist immer, redet mehr darüber, feiert das mehr, stellt das mehr nach vorne, macht das nicht zu irgendwie so Softzeug, sondern macht das in euren Unternehmen zu etwas, was regelmäßig erwähnt wird. Ja, dass die Leute nicht nur für irgendwelche Abschlüsse oder für irgendwelche Deals oder für irgendwelche Quartalszahlen gelobt werden, sondern vielleicht auch für das bürgerschaftliche, zivilgesellschaftliche Engagement, das sie noch zusätzlich machen. Macht das zu Erfolgsfaktoren. Das ist das Erste. Und da haben wir alle eine Rolle. In unseren Teams, in unseren Familien, in unserem Verantwortungsbereich. Und das Zweite, was ich noch unbedingt sagen möchte, das, was Sie gerade als Beispiel erwähnt haben, ist etwas, was gerade im Osten vor allem die AfD macht. Die bietet da auch eine Heimat. Da haben sich sehr viele Parteien zurückgezogen. Da ist es so, dass das Fest der Freiwilligen Feuerwehr, der Sportverein, das Kita-Fest, das wird inzwischen organisiert von der AfD. Und das ist dann gar nichts wahnsinnig Bösartiges. Das ist gar nicht so sehr, dass da diese Emotion abgeladen wird, sondern das ist dann vor Ort Zivilgesellschaft, die gestaltet wird. Und das ist die zweite Empfehlung. Wenn mich Leute, die sehr häufig kommen, Menschen zu mir aus den neuen Bundesländern, das sollte man ja so nicht mehr sagen, aus den östlichen Bundesländern und sagen, was mache ich denn eigentlich? Was mache ich denn noch? Ich habe hier 40% AfD. Dann sage ich, wenn du kannst, wenn du noch die Kraft hast, geh in den Sportverein. Geh eben, engagier dich da draußen. Und zwar nicht unbedingt mit der politischen Maßgabe, mit dem ich erkläre euch jetzt, warum die AfD ein Problem ist, sondern einfach backt den Kuchen. Mhm. Ja, macht die Jugendgruppe. Unterstützt die Jugendgruppen machen. Unterstützt die zivilgesellschaftlichen Akteure vor Ort. Denn das ist das, was tatsächlich ein Vakuum füllen kann und wo man dieses Gemeinsame und Verbindende abholen kann. Sorry, das war das Wort zum Sonntag, es musste sein.
Vielen Dank. Ja, und wo wir auch eben genau wieder diesen Effekt haben, dass das Gefühl, nicht gesehen zu werden, bedient werden oder überwunden werden kann. Und da müssten ja eigentlich unsere Konzepte, unsere Softpowers, die wir hier sitzen haben, eigentlich noch viel geeigneter sein, wirklich den Menschen in seinem Ich zu treffen. Frau Pfeiffer-Pöns, können Sie jetzt noch Ihre Antwort auf die Frage, wie kommen wir vor die Welle, was haben wir zu bieten?
Dialog ist das Stichwort und das, was Herr Vossenkuhl gesagt hat, die Stadt in dieser Versuch, städtebauliches so zu entwickeln, dass man alles in 15 Minuten erreichen kann, den finde ich genial. Den werden wir natürlich häufig auch nicht umsetzen können, aber die Versuche zeigen trotzdem, wohin sozusagen die Reise gehen sollte. Diese Foren zu schaffen, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Die finde ich aber auch wirklich enorm wichtig. Und jetzt versuchen Sie sich, Sie sind alle aus München, nehme ich an, oder größtenteils, versuchen Sie sich mal in die ländlichen Regionen zu versetzen. Vielleicht ist Bayern da noch etwas glücklicher, aber in den meisten Flächenländern gibt es in der Fläche kein Angebot. Kein Angebot. Da gibt es vielleicht noch die Freiwillige Feuerwehr irgendwie, aber das möchte vielleicht auch nicht jeder machen. Und wir haben da, ich habe da auch mal ein Experiment gemacht, was ich, glaube ich, wirklich mir wünschen würde, dass sich es nachfolgend findet. Ich hatte einen ganz kreativen, vom Lande stammenden parlamentarischen Staatssekretär, als ich Ministerin war. Und wir haben zusammen ein Projekt aufgelegt, 25 Piloten, die sogenannten dritten Orte. Das begegnet einem ja im Moment an verschiedenen Orten, also Orte, die weder Arbeit noch Wohnen sind, sondern Orte, wo man sich trifft. Und die haben wir wirklich in den Pampas von Nordrhein-Westfalen errichtet, da wo eben schon ein Antrag kam, mit vorhandenen Gebäuden, die vielleicht nicht mehr genutzt wurden und natürlich auch ein Budget, was wir zur Verfügung gestellt haben, als Treffpunkte für alle Arten von Kultur, von Theatergruppen, aber auch von anderen Diskussionen aller Art. Das ist unglaublich gut angenommen worden, weil viele Menschen, die eben nicht in der Großstadt leben und nicht dieses schöne Angebot haben, was wir hier alle haben, einfach so ein bisschen da verdorren und auch vereinsamen und eben auch nicht mehr sozusagen eine Gemeinschaft wirklich kennenlernen.
Also auch eine.
Abgesehen davon, dass es inzwischen, und das war Corona ein großer Auslöser, auch sehr viele, sage ich mal, Akademiker gibt, die im ländlichen Raum wohnen und die natürlich auch ein Bedürfnis nach mal einem guten, Theater oder was haben. Ja, das ist, da hat sich auch sozusagen die Situation total geändert. Was ich sagen will, diese Foren kann man organisieren. Man muss sozusagen eine gewisse Infrastruktur anschieben und da sind die Länder gefragt, da gibt es ja auch ein Land, das das machen kann und dann gibt es unglaublich viele engagierte Bürger, die das auch wollen und die das dann auch betreiben. Und das sind so Möglichkeiten, wie Herr Vossenthal sie im Grunde vorgeschlagen hat, dass man Foren schafft, wo man sich trifft und gemeinsam was macht.
Damit die Soft Powers im Leben der Menschen und der Dörfer, Landstriche häufiger vorkommen können.
Auch als Gemeinschaft
Auch als gemeinschaftliches Leben. Vielen Dank für diese Fährte. Jetzt haben wir noch 2 Minuten für die letzten beiden Antworten und dann kommt noch eine ganz kleine Schlussrunde.
Ja, es gab so einen Spruch in der Schule, der Letzte teilt sich ein. Aber ich kann eigentlich in einer Minute alles sagen, was ich eigentlich gerne sagen will. Ich schlage nämlich vor, dass Frau Büchs den Auftrag bekommt, in den neuen Ländern, in den Ostländern, mit ihrer Begeisterungsfähigkeit die Demokratie zu neuem Leben zu erwecken.
Wir sind ja immer wieder an den Punkt gekommen, dass es darum geht, die Menschen in ihrer Individualität, also im Unterscheidenden, wahrzunehmen. Auch eben da, wo sie nicht Mitglied einer Masse sind, sondern ein eigenes Profil haben. Ich möchte Sie fragen, aber bitte nur in einem Wort antworten. Was ist ganz persönlich Ihr eigenes ausgeprägtestes Diversity-Merkmal? Also womit machen Sie Ihr privates oder berufliches Umfeld bunter? Jeder und jeder nur ein Wort. Das ausgeprägteste Diversity-Merkmal. Frau Pfeiffer-Pünzgen?
Das ausgeprägteste, ich könnte jetzt mehrere sagen, ich sage nur das ausgeprägteste. In einem wissenschaftlichen Umfeld einfach nur 2 Staatsexamen zu haben, aber keine Promotion und keine Professur.
Dankeschön. Wer mag weitermachen?
Also ich bin begeistert von den Alumnen eines Studiengangs, in dem ich tätig war. Und ich genieße diese unglaublich im Leben stehenden Frauen und Männer, die alle Fragen, die auch natürlich theoretischen Charakter haben, aber dann runterbrechen in die soziale Praxis. Und wir treffen uns einmal pro Jahr in Venedig, Ja. Da können natürlich jetzt nicht alle von Ihnen mitkommen. Ja.
Ein Wort, was soll das sein?
Ja. Und ich finde, das ist begeisterungsfähig und das finde ich ganz toll. Also für mich ist das ganz großartig. Ähnlich auch meine Liebe zur Musik und gemeinsam musizieren. Das tue ich auch sehr gerne. Also das sind alles so Perspektiven.
Mal etwas mehr als ein Wort, aber dafür sehr charakterisierend. Frau Büchs, Ihr ausgeprägtestes Diversity-Merkmal.
Ich bin ja ein Geistesmensch und ich muss das tatsächlich gestehen, ausgedehnte Clubnächte.
Danke sehr. Roland.
Ja, also ich arbeite immer weiter mit visuellem Angebot, versuche ich diese Themen, die heute angesprochen wurden, zu erweitern und in Richtung den Unsagbaren, dem Unheimlichen, der Transzendenz und so weiter ein bisschen zu öffnen.
Ja, vielen, vielen Dank an Sie alle für diesen Parforce-Ritt. Da haben wir wirklich eine große thematische Breite und zugleich Tiefgang gehabt. Das haben Sie uns geliefert. Vielen Dank dafür. Aber es sollte ja auch keine seichte Unterhaltung werden heute Abend. Das heißt, wir haben eine ganze Menge Anregungen bekommen, wo ich denke, alles, was jetzt nicht zur Sprache kam oder was Sie noch nicht für beantwortet halten, nehmen wir mit in die nächsten 2 Stunden. Da haben wir noch Zeit dafür. Meine Damen und Herren, kultivierte Vielfalt, Diversity, ist ja auch eines der Grundprinzipien der rotarischen Gemeinschaft, die ja nicht nur an einem Abend wie heute, sondern in jedem einzelnen Club versucht, verschiedenen Generationen, verschiedenen Branchen, verschiedenen Professionen, meistens auch verschiedenen Geschlechter zusammenzubringen und in einen fruchtbaren Austausch zu bringen. Also wir bilden damit im Kleinen im Grunde genommen das ab, was unserer freiheitlichen Demokratie zugrunde liegt. Wenn einfach alle Menschen Rotarier würden, glaube ich, wären die Probleme der Welt gelöst. Aber genau das, sage ich mal, das, und das meine ich jetzt ernst, macht unsere freiheitliche Demokratie aus, nämlich, dass wir keine Ansammlung von Einzelkämpfern und Egomanen sind, aber auch keine gleichgeschaltete Masse, sondern eine Gemeinschaft von profilierten Individuen. Und das genau ist Rotary und in diesem Sinne lassen Sie uns diese Form von Gemeinschaft in den kommenden Stunden noch weiter intensiv pflegen, aber vorher pflegen wir noch die andere Säule unserer Identität, nämlich die Wohltätigkeit und damit zurück zu euch, lieber Sepita, lieber Roland, mit dem weiteren Programm des Abends. Dankeschön.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.